Was ist der Kern unseres christlichen Glaubens? Was sind diese zentralen Wahrheiten, an denen wir uns festhalten, auf die wir vertrauen, die uns nicht nur an glücklichen hellen Tagen tragen, sondern auch in dunklen Stunden, in Leid und im Tod? Darum geht es letztlich in unserer Predigtreihe zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis, es geht zwar nicht, wie es verschiedene Legenden sagen, direkt auf die 12 Apostel zurück, aber es ist seit vielen Jahrhunderten ein wichtiges Bekenntnis der Christenheit, das die zentralen Wahrheiten unseres, Glaubens zusammenfasst. Das Glaubensbekenntnis, das lässt sich anhand der drei Personen der Dreieinigkeit in drei Abschnitte aufteilen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Walter hatte schon in der letzten Woche begonnen, über diesen zentralen und den umfangreichsten Abschnitt dieses Bekenntnisses zu predigen, wo es um Jesus, den Sohn Gottes, geht. Und er hat dabei aufgezeigt, wie Jesus, der Sohn Gottes, als Christus oder hebräisch als Messias zu uns Menschen gekommen ist, als der von Gott eingesetzte König und Retter. Ich will heute in dem Bekenntnis weitergehen und auf das schauen, was wir Christen schon immer als das Herzstück seines Erlösungswerkes verstanden haben. Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist der Messias, der von Gott gesandte Retter, der von Gott eingesetzte König, der sein Volk endgültig befreien und in Frieden und Gerechtigkeit regieren soll. Doch diese Rettung, wie sie uns in den Evangelien beschrieben wird, war nicht so triumphal und ruhmreich, wie es die Juden, das Volk Israel, erwartet hatten, die auf ihn gewartet haben. Nicht als mächtiger König und Heerführer, der römische Fremdherrschaft beseitigt und Israel befreit, ist er gekommen. Stattdessen kommt er als einfacher Wanderprediger, der das Volk zur Umkehr ruft, der aber gerade von den Mächtigen seines Volkes abgelehnt und verfolgt wird. Statt dass er sie von römischer Fremdherrschaft befreit, wird er von ihnen ausgeliefert in die Hände des römischen Statthalters Pontius Pilatus. Von römischen Soldaten wird er ausgepeitscht, geschlagen, gequält, verspottet. Das soll der Messias sein, der Retter, den Gott gesandt hat? Er ist doch nichts weiter als ein weiterer gescheiterter Mann, ein weiterer Gerechter, ein weiterer Hoffnungsträger, der unter die Räder geraten ist, der von den Mächtigen und Gewaltherrschern dieser Welt zermalmt wird. Aber Gott wollte eben einen ganz anderen Weg gehen, als alles, was wir Menschen uns ausgemalt hätten. Nicht mit Taten seiner Allmacht hat er uns gerettet, sondern mit seiner Schwachheit. Nicht als siegreicher Feldherr wird er zu unserem Befreier, sondern als Leidender. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott bleibt zu uns nicht in distanzierter Ferne, nicht in unberührbarer Allmacht und stoischer Gleichgültigkeit, sondern wir Menschen liegen ihm am Herzen. Er wendet sich uns zu und kommt hinab in unser Leiden. Er nimmt daran Anteil, er durchlebt es selbst. Gott leidet für uns und mit uns. Das können wir uns auch gerade dann vor Augen halten, wenn wir mit unseren eigenen Leiden zu ihm kommen. Er kennt Leiden nicht nur abstrakt und aus der Ferne, sondern er hat es selbst am eigenen Leib erfahren. Jesus hat getrauert um geliebte Freunde. Er hat Ablehnung und Unverständnis erfahren, selbst von der eigenen Familie. Er ist von einem seiner engsten Vertrauten verraten worden und von allen anderen im Stich gelassen. Er wurde unschuldig angeklagt, verurteilt, verspottet und verprügelt, gefoltert und schließlich grausam hingerichtet. Und das alles für uns, weil er uns liebt, dich und mich, weil er einmal jede Träne von unseren Augen abwischen möchte, wie es in Offenbarung 21 heißt. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Diesen Weg des Leidens ging Jesus bis zum Tod am Kreuz. Er ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Jesus blieb nicht dabei, mit uns zu leiden und an all der Not Anteil zu haben, die wir Menschen erleben. Nein, er ist weitergegangen. Er ist für uns gestorben. Gott ist für uns gestorben. Er ist Mensch geworden und hat sich von Menschen umbringen lassen. Warum? Weil er uns liebt und weil wir es nötig haben. In Römer 5 schreibt Paulus: Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nun, da wir gerecht gemacht sind durch sein Blut, werden wir durch ihn auch erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden durch seine Lebensmacht. Paulus beschreibt in diesen Versen sehr deutlich, warum wir Menschen Jesus als Retter nötig haben. Wir sind Sünder und Feinde Gottes. Nicht, weil er feindselig uns gegenüber wäre, sondern weil wir Menschen uns gegen ihn gestellt haben, nicht auf ihn hören wollten, lieber unsere eigenen Wege gehen, fern von ihm. Wir sind ungerecht und deshalb unter Gottes Zorn, denn ihm ist es nicht gleichgültig, was hier auf Erden passiert. Wenn wir ungerecht sind zueinander und uns Böses antun, wenn wir in unserem Egoismus die Schöpfung um uns herum zerstören, unsere Mitmenschen ausnutzen, ausbeuten und misshandeln, wie könnte er da nicht zornig sein, wenn er diese Welt und die Menschen liebt? In der Bibel wird immer wieder deutlich gemacht, wir brauchen Vergebung und Befreiung von unserer Schuld. Wir brauchen jemand, der unsere Schuld und Gottes Zorn auf sich nimmt, damit wir ihn einmal nicht selbst zu spüren bekommen, wenn Gott die Welt richtet. Aber es ist gerade Gott, der nicht wollte, dass wir unter seinem Zorn bleiben, der nicht wollte, dass wir für immer fern von ihm bleiben. Obwohl wir seine Feinde waren, hat er uns geliebt. Und Christus ist für uns und an unserer Stelle gestorben. Er hat unsere Schuld getragen und uns dadurch gerecht gemacht und mit Gott versöhnt. Ich hatte eben schon gelesen, wie Paulus von dem törichten Gottes geschrieben hat. Ja, es klingt irgendwie wie eine törichte, absurde Aktion, weil Gott die Menschen, die seine Feinde sind, so sehr liebt, lässt er sich selbst von Menschen umbringen, um sie zu retten und mit sich zu versöhnen. Aber das törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und Paulus schreibt im gleichen Kapitel: Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Jesus hat für uns alles gegeben. Er ist gekreuzigt worden und gestorben. Und er wurde begraben, damit wir Leben haben. Damit wir mit Gott, dem Vater, versöhnt sind. Deshalb liegt unsere Hoffnung in dieser törichten Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten Messias. Im Glaubensbekenntnis heißt es dann weiter, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Oder wenn ihr die ältere Übersetzung von vor 1970 noch kennt, niedergefahren zur Hölle. Was hat es mit dieser Textzeile auf sich? Über die sicher auch so mancher Christ stolpert, der alles andere in dem Bekenntnis wie selbstverständlich abnickt. Ja, was hat es damit auf sich? Worum geht es hier? Zunächst, was die verschiedenen Übersetzungen angeht. Im lateinischen Text heißt es eigentlich descended ad inferos, also hinabgestiegen zu denen, die unten sind, zu den Unterirdischen, also den Verstorbenen in der Unterwelt. Diese Unterwelt, dieser Ort, an dem man sich die Verstorbenen vorstellt, wird in der Bibel auf Hebräisch Sheol und auf Griechisch Hades genannt. Im Deutschen ist das in heutigen Übersetzungen meist mit Totenreich übersetzt und von der Hölle, griechisch Gehenna, unterschieden. Allerdings wird in älteren Übersetzungen und gerade bei Luther diese Unterscheidung nicht so scharf vorgenommen und so hat man sie auch im Glaubensbekenntnis erst noch von der Hölle gesprochen und jetzt in der neueren Übersetzung präziser als das Reich des Todes, der Ort, wo die Toten sind, ist präziser wiedergegeben. Aber was bedeutet es, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes? Zum einen bekräftigt es, was schon vorher gesagt wurde, dass er gestorben und begraben ist. Er hat den Tod in seiner vollen Tragweite erlitten. Jesus hatte nicht nur eine beiläufige Begegnung mit dem Tod, keine Nahtoderfahrung oder einen Scheintod, sondern er stirbt wirklich. Er geht ganz hinein in den Tod, in diese Verlorenheit und Gottesferne. Wir sehen das eindrücklich am Karsamstag. Einen Tag lang bleibt Jesus tot. Er ruht im Grab und er ist, wie er später zu Maria Magdalena sagt, noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Also er war nicht im Himmel beim Vater, sondern im Totenreich, fern vom Vater. Ja, wenn schon die Dreieinigkeit Gottes unsere Denkkategorien sprengt, wie viel mehr der Tod Jesu? Gott zerreißt sich quasi selbst. Gott, der Sohn, der mit dem Vater eins ist, tritt hinein in die völlige Trennung von Gott, dem Vater. Der Vater verliert seinen Sohn und Jesus seinen Vater. Die Quelle des Lebens geht in den Tod. Alles daran ist eigentlich grundverkehrt, aber es ist, was Gott es sich hat kosten lassen, um uns zurückzugewinnen. Aber zum Zweiten bedeutet es auch, Jesus besiegt den Tod. Er geht hinein in diese tiefste Tiefe und das Totenreich kann ihn nicht halten und wird von ihm überwunden. Schon im Moment seines Todes berichtet Matthäus 27 davon, dass sich um Jerusalem herum Gräber öffneten und Tote darin erwachten und Menschen in Jerusalem erschienen. In dieser ja recht obskuren Textstelle deutet sich bereits diese den Tod überwindende Macht von Jesu Sterben an. In der alten Kirche und im Mittelalter hat man sich Jesu Abstieg ins Totenreich als Christi Höllenfahrt häufig als einen Siegeszug vorgestellt, bei dem er die Pforten des Totenreichs stürmt und die verstorbenen Gerechten von Adam an aus der Tiefe des Totenreichs befreit. Wie auch immer man jetzt diese konkrete Vorstellung beurteilt, eins steht fest, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Tod besiegt hat. Er hat den Weg der Schwachheit, diesen scheinbar törichten Weg des Kreuzes gewählt, um alle, die an ihn glauben, nicht nur von einem irdischen Unterdrücker zu befreien, sondern vom Tod selbst. Ja, so schreibt Paulus, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachen? Weil Jesus starb, weil er den Tod auf sich genommen hat, können wir Leben haben. Er ist selbst in den Tod hineingegangen und holt uns aus dieser Tiefe wieder hinaus zum Leben. Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Glaubst du das auch, dass Gott Mensch geworden ist und für dich gelitten hat, dass er am Kreuz gestorben ist, um deine Schuld zu vergeben und dich wieder in versöhnte Beziehung zu Gott zu bringen, dass er in den Tod gegangen ist, damit du ewiges Leben haben kannst. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist Gottes Hoffnung für uns. Auf ihn kannst du dein Vertrauen setzen. Denn er trägt dich auch in den dunklen Stunden der Schwäche und des Leids. Und auch im Tod ist er unsere Hoffnung auf Leben, weil er für uns gestorben ist und den Tod besiegt hat. Amen.